Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wie kann dieses Land erfolgreich den Klimaschutz voranbringen? Ziele erreichen, die für 2020 schon nicht mehr möglich sind, vielleicht für 2030 mit viel Mühe. Da heißt es dann immer mit einer großen Kraftanstrengung. Das Klimakabinett tagt heute und sucht kräftige Lösungen und Instrumente. Der CO2-Preis ist für viele ein Weg zu mehr Klimaschutz, aber Einigkeit herrscht da überhaupt nicht. CO2-Steuer oder ein Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten oder vielleicht lieber gar nichts davon. Ganz viele unterschiedliche Optionen und Meinungen. Darüber habe ich mit Ottmar Edenhofer gesprochen, Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, mit dabei auch heute beim Klimakabinett. Er hat in einem Gutachten gemeinsam mit den Wirtschaftsweisen den CO2-Preis als Instrument für Klimaschutz untersucht und ich wollte von ihm wissen, ob es denn nur über diesen Weg geht, über den CO2-Preis.
Also der CO2-Preis ist auf jeden Fall für einen ambitionierten Klimaschutz unverzichtbar. Und wir fordern ja auch in diesem Gutachten eine Neuausrichtung der deutschen Klimapolitik am CO2-Preis. Und CO2-Preise sind nach unserer Überzeugung wichtiger als Verbote und Gebote, aber eben auch wichtiger als Subventionen.
Und wie sollte man Ihrer Ansicht nach dann diesen Preis steuern, also über eben eine zusätzliche Steuer als Abgabe, über Handel? Haben Sie da ein Instrument, wo Sie sagen, so können wir uns das konkret am besten vorstellen?
Na, wir sagen in dem Gutachten, wir brauchen einen CO2-Preis. Und jetzt kann man natürlich fragen, naja, ist das nicht einfach nur eine Idee von akademischen Ökonomen, die immer finden, dass Preise besser sind als Verbote? Wir glauben eben, dass der Preis deswegen so wichtig ist, weil nur der Preis am Ende zu sinkenden CO2-Emissionen führt, und zwar kostengünstig. Und wir haben so ambitionierte Ziele, dass wir das in der Tat sehr kostengünstig erreichen sollten. Aber mindestens genauso wichtig ist, dass durch einen CO2-Preis Einnahmen entstehen, die man dann eben auch nutzen kann, um einkommensschwache Haushalte zu entlasten, die ansonsten durch einen hohen CO2-Preis überproportional belastet wären. Also das ist zunächst mal der Grund, wie man das jetzt technisch umsetzt, ob man dort eine CO2-Steuer einführt oder ob man das über einen nationalen Emissionshandel macht für Wärme und Verkehr. Das ist zunächst mal zweitrangig, das ist eine technische Frage. In diesem Gutachten sagen wir Folgendes. Wenn die Politik es sich zutraut, die Steuersätze immer dann anzupassen, wenn sich die Gas- und die Ölpreise international zu verändern und wenn die Politik in der Lage ist, den Bürgern zu sagen, dass dieser CO2-Preis steigen muss, dann kann man sicherlich eine Steuer einführen. Wenn aber die Politik sagt, das ist uns zu aufwendig, das ist uns zu schwierig, in jedem Jahr die Steuersätze anzupassen, dann ist es sehr viel sinnvoller, wenn man dann einen nationalen Emissionshandel einführt für Wärme und Verkehr. Und was wir in diesem Gutachten auch sagen, ist, der Konvergenzpunkt, das Ziel muss sein, dass wir im Verlauf der nächsten Dekade dann einen europäischen Emissionshandel bekommen, in dem alle relevanten Sektoren integriert sind.
Jetzt sagen manche, wir brauchen im Prinzip doch nicht noch ein zusätzliches Instrument. Der Staat sollte da nicht zusätzlich Geld eintreiben und dann wiederum umverteilen, um Einkommensschwache zu stärken, sondern sollte erstmal das, was alles da ist, neu regeln. Ein Beispiel, was ich gelesen habe, ist, dass zum Beispiel Strom durch Umlagen und Abgaben jetzt schon teurer ist, obwohl er durch erneuerbare Energien sauberer geworden ist. Es gibt also erstmal Sachen, die man, Klaus Töpfer hat das hier heute früh etwa so gesagt, die man in einem ersten Schritt tun sollte, bevor man den zweiten geht und eine CO2-Steuer plant?
Also ich halte das für völlig verfehlt. Denn natürlich muss auch der Strompreis, wenn man so will, entrümpelt werden. Deswegen schlagen wir auch eine Senkung der Stromsteuer vor. Nur die Instrumente, die wir im Augenblick haben, diese Instrumente haben doch überhaupt nicht dazu geführt, dass wir die 2020-Ziele erreicht haben. Wie wollen wir denn mit dem jetzigen Instrumentenkasten dann die noch viel ehrgeizigeren 2030-Ziele erreichen? Also die Politik muss doch sich jetzt zunächst mal Rechenschaft darüber ablegen, dass der jetzige zur Verfügung stehende Instrumentenkasten mitnichten gereicht hat. Mhm. Und dazu kommt, dass diese berühmten 2030-Ziele ja nicht nationale Ziele sind, sondern das sind europarechtliche Ziele. Und wenn wir diese europarechtlichen Ziele verfehlen, müssen wir Emissionsrechte bei anderen EU-Mitgliedstaaten kaufen, was im Zweifelsfall sehr teuer sein kann. Also es ist ja gar nicht so sehr der Vergleich, wollen wir jetzt eine Steuer haben oder keine Steuer haben, sondern wir müssen uns die Frage stellen, was ist eigentlich billiger? Ist es billiger, dass wir jetzt heimisch kostengünstig Emissionen reduzieren oder ob wir am Ende dazu verdonnert sind, bei anderen EU-Mitgliedstaaten für relativ hohe Preise dann Emissionsrechte zu kaufen. Also vor dem Hintergrund glaube ich, dass die Debatte, wir brauchen jetzt keinen CO2-Preis, lass uns das mal mit den anderen Instrumenten versuchen, das ist eine vollkommen verfehlte Debatte. Wir haben schon gezeigt, dass wir die 2020-Ziele jetzt nicht erreichen. Und jetzt ist es höchste Zeit, endlich mal damit anzufangen, ambitionierten Klimaschutz effizient und sozial gerecht zu betreiben.
Sozial gerecht ist ein Stichwort, was da ziemlich wichtig ist, denn es schwingt immer die Frage mit, was tun wir, um Menschen nicht zusätzlich zu belasten. Das ist quasi einer der ersten Sätze, die man immer liest, wenn es in diesem Thema geht. Das würden die Menschen zu spüren bekommen. Ist das der völlig falsche Gedanke eigentlich? Denn wenn wir uns ändern sollen, dann müssen wir das doch irgendwie spüren, oder?
Ja, natürlich müssen wir das spüren. Die Frage ist nur, wer soll das stärker spüren und wer soll es nicht so stark spüren? Und natürlich sollen das diejenigen stärker spüren, die leistungsfähig sind und die über höhere Einkommen verfügen. Und diejenigen, die eben über geringere Einkommen verfügen, die sollen das eben entsprechend weniger spüren. Und man kann das ja hier sich verschiedene Optionen überlegen. Die Abschaffung oder die Absenkung der Stromsteuer habe ich schon erwähnt. Man kann auch darüber nachdenken, dass man die jetzige Finanzierung der Erneuerbaren aus dem CO2-Preis finanziert. Wenn es einen CO2-Preis gäbe, würde auch die EEG-Umlage sinken. Aber das hauptsächliche Instrument, das wir in diesem Gutachten versucht haben auszuloten, ist, dass wir aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung den Haushalten einen erheblichen Teil zurückerstatten, zum Beispiel durch eine pauschale Pro-Kopf-Prämie. Und da zeigt sich schon, dass vor allem die einkommensschwächsten Haushalte dort nicht nur entlastet werden, sondern für die würde dann am Jahresende sogar ein Plus auf dem Konto erscheinen.
Rechnen Sie denn trotzdem damit, wie manche Gegner einer CO2-Steuer, dass, wenn eben sowas wie ein Kraftstoffpreis dann erstmal steigt, dass es dann zu sowas wie Protesten kommen könnte wie in Paris? Das ist ja immer so ein Drohszenario, was da gezeichnet wird.
Ja, also natürlich ist die Angst vor den Gelbwesten nicht von der Hand zu weisen, aber Macron hat ja damals das sehr ungeschickt angepackt und er hat eben genau nicht die soziale Zusatzkomponente klar kommuniziert. Überall in der Welt, wo CO2-Preise, sei es durch Steuern oder durch Emissionshandel, erfolgreich eingeführt worden sind, war immer notwendig, dass die Politik drei Dinge klar kommuniziert hat. Erstens, es geht nicht um ein Gängeln, sondern es geht darum, dass wir für die Leute einen Anreiz schaffen, CO2-arme Technologien zu nutzen. Der zweite Aspekt ist mindestens genauso wichtig. Wir nutzen ja ständig CO2-ärmere Technologien. Das Problem an der Sache ist nur, dass wir im gleichen Umfang auch immer stärker auch die fossilen nutzen. Dort geht eben die Nutzung nicht zurück. Und damit die Nutzung zurückgehen kann, müssen die bepreist werden. Denn erst dann entsteht ein Anreiz, CO2-freie Technologien zu nutzen und zugleich auch den Konsum an fossilen Energieträgern zurückzufahren. Und drittens ist eben, durch die CO2-Bepreisung entstehen Einnahmen, die zur Entlastung genutzt werden können. Wenn man Verbote und Gebote ausspricht, stellen Sie sich vor, Dieselfahrverbote, da haben die einkommensschwächeren Haushalte überhaupt keine Option, dem auszuweichen, sondern die müssen einfach das Verbot einhalten. Und wir wissen, dass Verbote, auch wenn die zunächst mal sehr harmlos ausschauen, vor allem kleine Einkommen stark belasten.
Und wenn wir das jetzt aber mal diesen Gedanken denken, jetzt am Beispiel Kraftstoff, wenn ich dann sozusagen den teureren Kraftstoff habe, gleichzeitig aber weiß, ich bekomme etwas auf anderem Wege zurück, ändere ich dann wirklich mein Verhalten?
Ja, das ändern sie. Das zeigen auch die empirischen Untersuchungen. Es wird ja immer vermutet, man kann doch den Leuten nicht etwas aus der Tasche ziehen und dann wieder in die Taschen zurückstecken. Das ist ja zunächst mal richtig. Nur, wenn der CO2-Preis steigt, dann haben sie einen Anreiz, dass sie eben weniger fahren oder anders fahren und dann am Ende des Tages entsprechend umsteigen, zum Beispiel auf ein Elektroauto. Dieser Anreiz bleibt auch dann bestehen, wenn ich Ihnen schlicht und einfach eine Pauschale gebe und sage, ich gebe dir die Pauschale, damit du entlastet bist. Natürlich gibt es dann vielleicht auch einen kleinen Einkommenseffekt, das haben wir auch in dem Gutachten empirisch ausgelotet, aber der ist so klein, dass er den Umlenkungseffekt in keiner Weise aufwiegt.
Ottmar Edenhofer, Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.